Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 240. Dr. Rainer Zietelmann, 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Was würde passieren, wenn Schönheit unerwünscht wäre? Zu Neid und Verboten führen würde? In diesem Experten-Talk spreche ich mit Dr. Rainer Zietelmann über seinen neuen dystopischen Roman 2075, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Er entwirft eine Zukunft, in der eine radikale Gleichheitsbewegung Schönheit kriminalisiert und die psychologischen Auswirkungen von Reichtum und Attraktivität untersucht. Zietelmann, bekannter und viel zitierter Historiker und Soziologe, dessen Forschung auch die Psychologie der Superreichen umfasst, der beleuchtet die Gefahren von Gleichheitsfanatismus und warnt vor einem schleichenden Übergang von der Freiheit zur Diktatur. Das Gespräch berührt auch die Kehrseite der Schönheit, einschließlich Neid und Diskriminierung, sowie Zietelmanns persönliche Motivation und seine ambitionierten Ziele für das Buch. Ein spannender Roman, der genug Potenzial für eine Verfilmung bietet.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Erfolg braucht Verantwortung. Heute wollen wir mal ein bisschen fiktiv, dystopisch sozusagen, in die Zukunft schauen mit einem neuen Roman von Dr. Rainer Zietelmann. Jetzt werden Sie sich sagen, Dr. Rainer Zietelmann, wer ist das? Ich sage erstmal herzlich willkommen, lieber Dr. Zietelmann. Danke, dass Sie heute hier sind.
Hallo.
Jetzt werden Sie fragen, wer ist das? Ja, Dr. Zietelmann hat über 30 Bücher geschrieben. Er ist Historiker, er ist Soziologe, er ist Bestseller-Autor. Er hat mal das Ressort der Welt geleitet und hat ganz viele Bücher geschrieben, unter anderem über Adolf Hitler und über, vielleicht heute aktueller denn je, über die Psychologie der Superreichen. Wollen wir da kurz drauf zu sprechen kommen? Psychologie der Superreichen ist ja heute mehr denn je interessant für uns.
Ja, das war meine zweite Doktorarbeit. Da ging es darum, um die Persönlichkeit von Superreichen. Ich habe mit 45 Persönlichkeiten gesprochen, meistens Unternehmer, Selfmade-Unternehmer. Die hatten so im Schwerpunkt ein Nettovermögen von 30 Millionen bis 1 Milliarde Euro, manche auch ein bisschen weniger oder auch ein paar Milliarden Euro. Und auch alle haben psychologische Tests gemacht. Und dann ging es darum, was zeichnet deren Persönlichkeit aus, und habe dann noch komplementär dazu ein anderes Buch geschrieben. Die Gesellschaft und ihre Reiche heißt es in Englisch, The Rich and Public Opinion. Und das war ein Buch dann umgekehrt, die Sicht, die die Menschen auf Reiche haben. Also wie sehen nicht reiche Menschen, reiche Menschen, auch Vergleich zwischen verschiedenen Ländern, zum Beispiel USA und Großbritannien auf der einen Seite, Frankreich und Deutschland auf der anderen Seite. Und da ging es sehr stark auch um Neid. Ich habe da ein Kapitel drin über Neidforschung. Und nachdem ich dieses Buch beendet hatte über die Gesellschaft und ihre Reichen, praktisch über eine beneidete Minderheit, hatte ich dann mir überlegt, eigentlich ein Sachbuch zu schreiben über Stereotype und Vorurteile über schöne Frauen, weil ich mich für solche Minderheiten interessiere, die jetzt praktisch irgendwo positiv herausstechen, die über dem Durchschnitt herausstechen, ob das jetzt Reiche sind oder schöne Frauen. Das sind ja Minderheiten, mit denen man sich normalerweise nicht beschäftigt. Und zum Beispiel, es gibt Tausende, Zehntausende Bücher über Vorurteile und Stereotype, über Schwarze oder über Behinderte, über fast alle Randgruppen der Gesellschaft, aber jetzt über Reiche gab es keins und über schöne Frauen gibt es auch keines. Jetzt ist dann später statt einem Sachbuch ein Roman draus geworden, aber die ursprüngliche Wurzel war die Beschäftigung mit Neidforschung. Ja? Und ich bin ja eigentlich Sachbuchautor. Das heißt, ich habe mich jetzt seit 4 Jahrzehnten sehr intensiv, vor allen Dingen auch mit der Geschichte von totalitären, extremen Bewegungen, befasst, habe mich aber auch mit anderen Themen befasst. Ich habe ja einen zweiten Doktortitel auch in Soziologie, also mit Themen wie Neidforschung, Vorurteilsforschung. Ja. Und das habe ich jetzt alles mal komprimiert, aber nicht in einem weiteren Sachbuch, sondern habe das in einen Roman gegossen, der sich aber insofern von anderen Romanen unterscheidet, dass es jetzt nicht irgendwie reine Fantasieprodukte sind, was ich mir zurechtgesponnen habe, sondern dass das schon letztlich alles fundiert ist in den Dingen, mit denen ich mich wissenschaftlich
Und
beschäftigt habe.
jetzt und wird's spannend, weil das ist ein Thema, wo ich nicht drauf kommen würde. Wo ich sagen würde, ja, wie schreibt jemand ein Sachbuch? Ich darf den Titel des Buches verraten, 2075, das ist die Jahreszahl, wenn Schönheit zum Verbrechen wird. Und ich finde es deswegen so faszinierend, weil es ein Thema ist, wo wir vielleicht gar nicht drauf kommen würden. Aber Sie haben ja schon den Grundstein gelegt. Es geht um Neid in der Gesellschaft. Es geht darum, wenn vielleicht eine Gesellschaftsform nach vorne sticht und die anderen sagen, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen Gleichheit haben. Also wir müssen alle sagen, erzählen Sie doch mal kurz, ohne zu viel zu verraten. Ich darf verraten, dass das Buch im Mai rauskommen wird. Wann wird es genau erscheinen?
Ja, am 12. Mai, wobei jetzt schon mal meine Bitte, ich werde es nochmal wiederholen, ja. Jeder ist mir vor allen Dingen lieb, der jetzt auf Amazon das vorbestellt, auch wenn es erst am 12. Mai ausgeliefert wird, kommen wir nachher noch drauf, um die Leute auch ein bisschen zu motivieren, gibt es sogar ein Gewinnspiel, das endet
Oh.
allerdings genau dann, wenn das Buch erscheint, ja.
Ja, wir werden nachher verraten, wie es das Gewinnspiel ist und welches der persönliche, sehr persönliche erste Preis ist dabei. Sehr schön. Ja, geben Sie uns doch bitte mal einen kleinen Einblick, was erwartet den Leser dort?
Ja, also das Buch spielt im Jahr 2075 und es entsteht eine neue Gleichheitsbewegung, Gerechtigkeitsbewegung, deren These ist, Schönheit ist ungerecht. Und die sagen, die Menschen sehen unterschiedlich aus, das akzeptieren wir auch, aber es darf nicht zu viel sein. Die sprechen von überschönen Frauen, die also zu schön sind. Und ja, das ist zunächst nur an Universitäten entsteht es in akademischen Zirkeln. Die gewinnen dann aber Einfluss in einer der beiden großen Parteien und kommen dann an die Macht und können ihre Dinge umsetzen. Und wie gesagt, ohne jetzt zu viel zu verraten, kann ich schon sagen, sie setzen ein Programm um, das sich gegen Überschönheit richtet. Also jede Frau im Alter von 15 bis 40 Jahren muss sich einmal im Jahr screenen lassen, das Gesicht und der Körper, und das wird verglichen mit künstlicher Intelligenz, mit dem Schönheitsideal. Und wer mehr als 95% Übereinstimmung hat, gilt als überschön oder als privileged beauty. Und dann sagen die, diese Frauen hatten bisher zu viele Vorteile im Privatleben, im Berufsleben, beziehen sich dabei auf wissenschaftliche Forschung. Und das müssen wir jetzt ausgleichen, um mehr Gerechtigkeit herzustellen, indem, ja, die müssen dann höhere Steuern zahlen oder kriegen dann auch Gehaltsabzüge, weil die sagen, die haben Vorteile, und dann muss man das irgendwie durch entsprechende Nachteile ausgleichen. Und dann passiert was, was ich als Historiker halt immer beobachtet habe, dass solche extremen Bewegungen sich immer mehr radikalisieren und dann nicht dabei stehen bleiben, sondern das wird immer radikaler. Und ja, am Schluss steht dann die Forderung, dass alle schönen jungen Mädchen im Alter von 15 Jahren, die dementsprechend zwangsoperiert werden müssen, also das Gesicht wird im Durchschnitt angeglichen, die Nase ein bisschen größer gemacht oder was auch immer. Und da werden die zu gezwungen. Und dann bildet sich eine Gegenbewegung. Ja, und die Anführerin wird eine schöne Frau auch, die heißt Alexa, und ein investigativer Journalist, der sich heimlich einschmuggelt in diese Bewegung, um darüber zu recherchieren. Und ja, das ist im Prinzip die Story. Es geht um ein altes Thema, Kampf, Freiheit gegen Unfreiheit. Und was ist wichtiger, Freiheit oder Gleichheit? Das ist der Kampf, der hier ausgefochten wird in der Zukunft. Alles natürlich, wie im Roman sein soll, mit einer Liebesgeschichte noch verknüpft. Und
Das gehört ja dazu.
es gibt auch ein paar Szenen auf dem Mond und
Oh, ja.
auf dem Mars gibt es zu dieser Zeit auch schon kleine Städte. Ja. Also das ist so ein ein Mixture von dem, was ich als Historiker und Soziologe mich beschäftigt habe mit totalitären Bewegungen und dann natürlich mit Fantasie angereichert, bezogen jetzt auf ein Thema, wo jetzt langsam erst so die Gleichheitsfanatiker beginnen ranzugehen. Das Interessante war, ich habe das neulich gepostet auf X, was zu dem Buch, und dann hat mir einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung dazu geschickt, der erst erschienen ist im Januar, also nachdem schon das Buch fertig war. Und da stand drin, eine Professorin hat in Großbritannien einen Vortrag gehalten, da geht es um Privilegien von Überschönen. Und da stand in dem Artikel, stehen wir am Anfang einer Bewegung, die sich dagegen richtet. Und was soll man tun? Soll man vielleicht alle operieren? Ja? So, und ich dachte, das wäre jetzt eine
Eine
Fantasie.
Satire, ne? Aber
Die habe ich
war
ins
es
Jahr
nicht.
2075 verlegt, und dann schickt mir einer den Artikel und sagt, so weit ist es vielleicht gar nicht mehr her.
Aber, und das hat ja einen wunderbaren Hintergrund, nee, nicht wunderbaren, es ist ja Blödsinn, keinen wunderbaren Hintergrund, sondern es hat ja einen realen Hintergrund jetzt. Blicken wir einmal nach Amerika, und hier haben wir ähnliche Tendenzen, wenn ich Germany's Next Topmodel denke, wenn ich daran denke, dass junge Menschen, junge Mädchen in den USA sich zum 16., zum 17., zum 18. Geburtstag eine Schönheitsoperation wünschen. Die wollen also besonders hervorsprechen. Menschen, die sagen, mich mit meinem Körper nicht zufrieden, ich muss da bunte Bilder drauf haben, Tattoos. Also es hat ja diesen realen Hintergrund, dass Menschen sich abheben wollen, sich privilegieren wollen durch Schönheit. Und das ist ja etwas, wo wir sagen müssen, so what? Warum muss das so sein? Und sie kehren den Spieß um und thematisieren das. Bei den Protagonisten, es wird eine ganze Bewegung daraus, glaube ich, die eine Move-Bewegung in ihrem Roman, die
Ja,
sich
diese Bewegung heißt Movement for Optical Optical Justice, also optische Gerechtigkeit, nennen die das, ja. Movement for Optical Justice, die sagen, wir haben gegen soziale Ungerechtigkeiten gekämpft oder Geschlechterungerechtigkeiten, aber es ist eine Ungerechtigkeit geblieben, dass nämlich manche sehr viel besser aussehen als andere, und gegen diese Ungerechtigkeit müssen wir was tun. Das ist deren verrückte These. Aber meine Erfahrung als Historiker ist halt, dass nicht so verrückt ist, dass es nicht auch umgesetzt werden könnte. Wobei ich auch dazu sagen muss, dieses Thema Schönheit ist auch ein bisschen Chiffre in dem Roman. Das könnte man auch austauschen gegen was anderes. Es geht um das Thema Gleichheitsfanatismus. Es geht um die Frage, sollen wir Ungleichheit akzeptieren? Sollen wir auch akzeptieren, dass einige positiv herausragen über den Durchschnitt? Oder sollen wir sagen, nein, das ist schädlich? Und ja, das Interessante in diesem Artikel in der Süddeutschen, da war die Rede von einer Schere zwischen schön und hässlich, die immer weiter aufgeht. Es hat mich erinnert an die Formulierung, es wird auch immer gesprochen von der Schere zwischen arm und reich. Ja? Und die entdecken jetzt eine Schere zwischen schön und hässlich und sagen, da müssen wir was gegen tun. Und ich sage halt, nein, es gibt diese Unterschiede. Das ist auch gut, dass es diese Unterschiede gibt. Und es ist nicht Aufgabe vom Staat auf jeden Fall, sich da einzumischen und in die Privatsphäre der Menschen einzudringen. Und insofern, es ist auch ein Buch darüber, wie, oder ich will mal anders anfangen, viele dystopische Romane, da ist die ganze Welt schon in einem düsteren Zustand. Ja, da herrscht Big Brother oder irgendwas, Brave New World. Man erlebt schon den Endzustand eigentlich einer totalitären Gesellschaft. Hier ist es ganz anders. Hier beginnen wir in einer ganz normalen, freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft, die sich dann Stück für Stück wandelt in eine Diktatur. Und ich glaube, das ist auch ein aktuelles Thema, eine Bedrohung, die wir immer wieder wahrnehmen müssen in freiheitlichen Gesellschaften. Freiheit ist nicht irgendwie einmal für ein und allemal da, sondern muss immer wieder neu erkämpft werden. Und früher wurde ja Freiheit beseitigt durch, was weiß ich, durch einen Putsch, oder wie, zum Beispiel in der russischen Revolution, ja, da ergreifen dann gewaltsam Leute die Macht und schalten dann die alten Eliten aus oder schießen die. Das ist aber nicht die Art, wie heute Unfreiheit entsteht, sondern das entsteht mehr als ein schleichender Prozess, dass sich eine freiheitliche Gesellschaft in eine unfreiheitliche Gesellschaft. Ja, und das ist im Prinzip das Thema und auch ein bisschen die Warnung da drin. Und vor allen Dingen auch, das kommt ja meistens daher mit Parolen, die erstmal für viele gut klingen. Gerechtigkeit, Gleichheit, ja, das klingt ja für viele Menschen erstmal gut. Und das war ja immer so in der Geschichte. Also auch die Kommunisten sind ja damals nicht an die Macht gekommen mit dem Versprechen. Später gab es ja unter Stalin die Gulags, wo Millionen Menschen bestialisch ermordet worden. Aber das war ja nicht das Thema, sondern das Thema war ja, wie können wir eine klassenlose Gesellschaft, wie können wir mehr Freiheit durchsetzen. Und auch der Nationalsozialismus, Hitler kam ja auch nicht an die Macht, dass er gesagt hat, ich möchte jetzt einen Weltkrieg beginnen und 6 Millionen Juden ermorden. Das ist das, was später geschehen ist. Aber erstmal wurde versprochen, wir haben eine Volksgemeinschaft, wo traditionelle Klassenschranken, Standesschranken aufgehoben werden, wo wir auch mehr Gleichheit haben zwischen den Volksgenossen, wie das damals genannt wurde. Also diese Gleichheitsversprechen, die klangen für viele Menschen oft verführerisch und haben dann aber immer schlimm geendet. Und das habe ich jetzt, das ist im Prinzip die Hintergrundgeschichte hinter dem, was jetzt aber hier halt nicht als Sachbuch, sondern als ein spannender Roman daherkommt.
Ja, ganz genau. Und ich darf mal ein bisschen in die Historie gehen bei Ihnen. Sie haben es ja auch propagiert und geschrieben. Als Schüler waren Sie Maoist, haben Sie gesagt. Dann waren Sie nachher Marxist. Also da geht es ja auch um die Gleichbehandlung von Menschen. Das hat Sie damals schon fasziniert, sind aber dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen als Historiker. Und das ist dann natürlich auch eine spannende Entwicklung. Und das, was Sie beschreiben, dass wir uns gegen das Hervorheben, Wenden von Menschen, von besonders schönen Menschen, finden wir ja auch in Kulturen, im Islam beispielsweise, wenn wir nach Afghanistan schauen, da darf Schönheit der Frau nicht gezeigt werden. Das ist einfach verboten. Und ich glaube, da hat es dann auch einen Bezug zu dem, was wir jetzt erleben. Was erhoffen Sie, was ist der Impuls, den Sie geben möchten an die Leser?
Ja, das sind ganz verschiedene Themen. Deswegen, wenn ich jetzt so eine klare, sagen wir mal, sachliche Botschaft einfach hätte ich ein Sachbuch schreiben können auch.
Und ich
Ja,
finde es spannend, dass ich es nicht gemacht habe.
ich habe ja einen Roman gemacht, weil da mehr drinsteht. Man kann im Roman ganz verschiedene Ebenen lesen. Ich sage mal zum Beispiel, ich habe jetzt Rückmeldungen erhalten, gerade von einigen sehr schönen Frauen-Influencerinnen. Zum Beispiel hat mir eine geschrieben, die heißt Celine Nadolny. Die ist so eine bekannte Sachbuchkritikerin, die war aber auch Vize Miss Germany vor 2 Jahren gewesen. Oder ich habe jetzt eine, mit der wir auch zusammenarbeiten, die heißt Carina Zafline. Die ist auch Influencerin, hat 1,2 Millionen Follower. Die war bei Germany's Next Topmodel dabei. Und die haben zum Beispiel das Buch jetzt unter einem ganz anderen Aspekt gelesen, nämlich die haben gesagt, als schöne Frau habe ich klar die Erfahrung gemacht, es ist gut schön zu sein, es ist schön schön zu sein, aber es gibt eine Kehrseite, über die ich bisher nicht gesprochen habe und auch das Gefühl hatte, nicht sprechen zu dürfen. Das ist also wieder eine ganz andere Perspektive, die sagen, ich habe halt oft zum Beispiel erlebt, dass ich unterschätzt werde. Ja, dann sieht eine Frau sehr schön aus als Model Miss
Das
Germany,
ist
bei
der
mir damals.
Hello-Effekt, ja, den kennen
Naja,
wir genau.
ja, das ist wieder was anderes. Der Halo-Effekt ist eher, dass man sagt, Schöne, die werden mit positiven Dingen assoziiert. Aber ich bin der Meinung, wenn das dann, das gilt vielleicht für welche, die normal gut aussehen. Aber wenn dann jemand super schön ist, ja, da tritt eher auf das Gegenteil ein, dass zum Beispiel die Leute sagen, naja, wenn die so schön ist, dann kann sie auch nicht die allerintelligenteste sein,
Okay, ja.
was objektiv Quatsch ist. Es gibt jetzt keinerlei Belege, dass jetzt schöne Frauen im Durchschnitt dümmer sind als hässliche Frauen zum Beispiel, ja. Aber was steckt dahinter? Ich habe mich mal wissenschaftlich beschäftigt mit Neid- und Vorurteilsforschung. Und da ist es so, die Menschen haben irgendwie eine Gleichheitsvorstellung, ja. Die Vorstellung, dass alle Menschen auf einer bestimmten Ebene gleich seien. Und wenn dann jemand offensichtlich herausragt, positiv in einem Gebiet, denkt man, der muss automatisch im anderen Gebiet schlechter sein, damit wieder die Gleichheit hergestellt ist. Also Beispiel, der Professor ist hochintelligent, ja, aber der ist ja unpraktisch und kann keinen Nagel in die Wand klopfen und beim Führerscheinprüfen ist er dreimal durchgefallen. Und der Reiche, der ist gut im Geld verdienen, aber der ist unehrlich und moralisch nicht integer und dadurch ist er zu seinem Geld gekommen. Oder der Fußballer, der kann gut kicken, aber er ist halt nicht der Hellste im Kopf und kann sich nicht so gut ausdrücken. Die schöne Frau, die ist zwar schön, aber so die Allerhellste ist er auch nicht. Alles Quatsch, meiner Meinung nach, in dieser Verallgemeinerung. Aber was steckt dahinter? Das nenne ich Kompensationstheorie, dass wenn jemand irgendwo herausragt über dem Durchschnitt, dann führt es bei anderen Menschen ja oft auch zu Minderwertigkeitskomplexen. Ja? Da
Natürlich.
fühlt sich der Mensch unterlegen. Der hat ganz offensichtlich hier einen Pluspunkt, sieht besser aus, hat mehr Geld oder ist intelligenter. Und dann muss ich dem auf einer anderen Ebene wieder am besten ein oder sogar noch besser zwei Minuspunkte andichten, damit ich letztlich wieder über dem stehe. Also das ist so ein psychologischer Mechanismus. Und deswegen, dass darunter leiden schöne Frauen. Ich habe also das dadurch erfahren, ich hatte das Glück, in meinem ganzen Leben immer sehr, sehr schöne Frauen als Freundin zu haben, ja, und habe dann deren Perspektive halt auch mitbekommen, die andere vielleicht gar nicht so mitbekommen. Ein anderes Thema, was viele schöne Frauen haben, Arbeitssituation. Ja, dann hat die einen neuen Job. Die Männer sind natürlich alle begeistert. Wer kommt da? Sieht ja aus wie Supermodel. Ja, und jeder ist hilfsbereit und will irgendwo was helfen. Ja, aber die Chefin, die 20 Jahre älter ist und schon einige Falten hat, ja, die findet es gar nicht toll, diese Situation. Und die geht dann vom ersten Tag an gegen die. Ja, wenn die dann irgendwie einen kleinsten Fehler macht, kommt vielleicht mal so eine ironische Bemerkung. Ja, ihre Stärke sind ja vielleicht im anderen Bereich oder irgend so eine spitze Bemerkung kommt dann. Und da leiden die drunter, die schönen Frauen, unter dieser Situation. Und deswegen, also die Frauen, die das jetzt gelesen haben und die selbst also extrem gut aussehen, die haben das Buch dann wieder gar nicht so politisch gelesen, sondern die haben gesagt, da ist endlich mal einer, der auch die andere Seite der Sache versteht und der versteht, dass die Schönheit auch eine dunkle Seite hat und keineswegs immer nur ein Vorteil ist im Leben. Analogie ist ja wie bei Reichen, ja. Natürlich besser reich als arm zu sein, ja. Aber andererseits sind sie dann auch mit Neid konfrontiert oder mit Stereotypen. Ach, der ist wahrscheinlich ein Schlawiner. Wer weiß, durch was der zu seinem Geld gekommen ist. Der hat vielleicht andere übers Ohr gehauen und, ja. Das sind ja auch solche, ja, oder dass man dann politisch sich jeden Tag anhören muss, irgendein Saskia Esken oder wer auch immer schimpft wieder, ja, die Besserverdiener, die sollen endlich auch mal was beitragen, die müssen wir endlich mal zur Kasse bitten, ja, kaum schaltest du den Fernseher ein, wirst du irgendwie beschimpft als Reicher. Das heißt, hier geht es um Minderheiten, eine Sensibilität auch zu entwickeln, dass, ja, dass es ist gut, schön zu sein, es ist auch gut, reich zu sein, aber es hat eine Kehrseite.
Natürlich, ganz klar. Dürfen wir auch, also Sie sind ja einer, der sich sehr klare Ziele setzt. Und ich weiß schon im Geheimen, dass es ein Ziel gibt, auch zu dem Buch. Dürfen wir darüber sprechen? Dürfen wir über den Film sprechen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich schreibe mir in der Tat am Anfang von jedem Jahr Ziele auf.
Darf ich mal an dieser Stelle einhaken? Das ist etwas, was viele, viele Menschen leider nicht tun. Die leben in den Tag hinein und sagen, na ja, schauen wir mal irgendwas, was passieren wird. Und wenn ich mir am Anfang des Jahres klare Ziele setze, das hat jetzt nichts mit den unbedingt Vorsätzen zu tun, ich will aufhören zu rauchen, ich will mehr Sport machen, sondern ein klares Ziel zum Jahresende, dann kann ich das verfolgen. Ich finde das fantastisch, was Sie da machen. Und Sie haben sich ein großes Ziel gesetzt, für das kommende Jahr.
Ja, also ich mache das immer, ich sage mal ein Beispiel, vor 3 Jahren war mein Ziel, ich hatte ein Buch geschrieben, die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, dann habe ich mir aufgeschrieben, dieses Buch soll in 20 Sprachen erscheinen und ich will in diesem Jahr 20 Verträge unterschreiben. Am Schluss hatte ich das dann schon sogar im Juni, war ich bei 26 und habe es dann auf 30 erhöht. Also das hat geklappt, das klappt nicht immer, aber das hat sehr oft geklappt bei mir, diese Ziele zu setzen und dann halt drauf zuzusteuern. Für mich ein Mensch ohne Ziele, das ist so ähnlich wie ein Schiff, das ohne Kompass fährt, ja. Das kann vielleicht auch
Schauen wir
irgendwo
mal.
kreisen, vielleicht fährt es auch im Kreis, irgendwo geht dann irgendwann unter am Lebensende, ja. Ich brauche schon eine Richtung in meinem Leben und die Ziele geben die Richtung vor. Und hier war das Ziel, was ich mir dieses Jahr aufgeschrieben habe, dass das Buch, dass ich das Buch zu Ende schreiben will und dass das verfilmt wird, ja. Und ich habe vor 3 Monaten noch überhaupt niemanden aus der Filmindustrie Kontakt gehabt. Inzwischen habe ich Kontakte zu den erfolgreichsten Filmproduzenten, bisschen auch zu Leuten in Hollywood. Ja, das heißt noch nicht, dass es klappt mit dem Film, aber die Kontakte sind da, die Gespräche sind anberaumt und alle haben mir aber auch eine Botschaft gegeben. Die haben gesagt, das Buch muss erstmal ein Erfolg werden, weil wenn das dann als Buch schon kein Erfolg ist, dann ist es auch schwierig, das als Film umzusetzen. Das ist so ein bisschen Proof of Concept. Ist vielleicht nicht ganz logisch, weil theoretisch kann auch ein Buch aus irgendwelchen Gründen floppen und der Film läuft dann gut und umgekehrt. Aber die haben gesagt, nee, es muss erst mal als Buch ein Erfolg sein. Und ja, ich habe also gerade vorgestern ein Treffen mit dem Drehbuchproduzenten gehabt, der hat 120 Drehbücher schon geschrieben. Der macht jetzt so ein Exposé, wo ich für wie man das filmisch umsetzen kann. Also ich habe damit schon begonnen, aber jetzt ist halt die erste Stufe mal, dass ich das Buch zum, das ist mein Ziel, zum Spiegel-Bestseller machen will, weil das dann wieder die Voraussetzung ist für die Verfilmung und auch für ein anderes Thema. Ich habe ja gesagt, meine Bücher, die erscheinen in über 30 Sprachen. Das Problem ist, ich habe ja bisher Sachbücher geschrieben und meine ausländischen Verlage sind fast alles Sachbuchverlage. Das heißt, da kann ich das Buch nicht veröffentlichen, weil die einfach sagen, wir machen keine Romane. Ja, gibt ein paar. Gerade heute früh hatte ich geschrieben, mit dem bin ich befreundet, jetzt inzwischen schon in der Mongolei mein Verlag, ein ganz kleines
In
Land.
der
Ja,
Mongolei. Oh, das ist ja spannend.
die drucken alle meine Bücher. Also der ist egal, der sagt, ob es ein Roman ist oder nicht. Ja, das ist das lesefreudigste Volk der Welt, aber halt ganz klein. Ja, 3 Millionen Einwohner nur und die Hälfte, die leben irgendwo als Nomaden und die andere Hälfte lebt in Ulaanbaatar und die sind lesefanatisch. Also der macht alles, ob Roman oder nicht. Aber natürlich viel wichtiger ist es, dass das Buch auch wieder in Englisch erscheint. In Italienisch, Spanisch habe ich schon einen Vertrag gemacht. Ja, so und das heißt, da muss es auch jetzt erstmal in Deutschland gut laufen. Deswegen bin ich im Moment sehr darauf fixiert, dass das Buch erstmal in Deutschland ein Erfolg wird. Aber das eigentliche Ziel ist der Film. Klar.
Und wir werden es natürlich in jedem Buchhandel finden. Wir werden es auch auf Amazon finden, wahrscheinlich, richtig?
Ja, das ist ja schon auf Amazon. Jetzt,
Ist
wenn jemand das
schon
Internet
vorbestellbar.
hat.
Ich glaube, ich habe es schon vorbestellt, genau.
Genau. Und ja, vielleicht da nochmal zwischendrin, weil mir das tatsächlich sehr wichtig ist, das dahin zu bringen. Ich habe jetzt überlegt, wie bringe ich die Leute dahin, das Buch zu bestellen, das erst ja Mitte Mai erscheint. Ich mache das sowieso, also wenn mich ein Buch interessiert, bestelle ich es, wenn es da ist, ist da. Aber viele Leute sagen, ach, das wäre jetzt 6 Wochen da, warum soll ich jetzt bestellen? Da habe ich gesagt, okay, da muss ich den Leuten einen Grund geben. Da habe ich gesagt, ich mache jetzt ein Gewinnspiel. Es gibt eine Landingpage, eine Website, schönheit-2075.de. Wenn man da drauf gibt, gibt es ein Gewinnspiel. Und da kann man was gewinnen, aber nur, wenn man vorher bei Amazon das Buch bestellt hat und das nachgewiesen hat. Das ist halt die Voraussetzung, um an diesem Gewinnspiel dann teilnehmen zu können. Einfach als kleine Schubs nochmal den Leuten zu geben, als Motivation, komm, warte nicht ab, bis es erscheint, bestell es jetzt vor und dann bist du bei dem Gewinnspiel dabei.
Es ist ja heute sehr, sehr schwierig, muss man sagen, bei der Fülle an Büchern, die erscheinen. Ich habe die Bilder gesehen von der Leipziger Buchmesse. Ich war letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse und dann davor auf der Frankfurter Buchmesse, weil ich ja selber ein Buch geschrieben habe. Es ist eine Fülle von Material, es ist eine Fülle von Angebot und man weiß gar nicht, wo man hinschauen soll. Und deswegen ist das Marketing auch so schwierig, um etwas zu einem Bestseller zu machen. Und Sie haben ein Thema, was keiner hat. Also viele schreiben über Erfolg und ähnliche Dinge, aber sie haben ein Thema, das ist extravagant und ich kann mir schon vorstellen, dass da eine ganze Menge daraus werden kann. Verraten Sie uns mal, was für Preise oder welchen Preis kann man gewinnen bei Ihnen?
Also der erste Preis ist ein Abendessen mit mir als Autor im
Ah ja.
prestigeträchtigen Shiner Club. Shiner Club ist der prestigeträchtigste Member Club in Deutschland, den es gibt. Da kann man auch nicht einfach so essen gehen, nur auf Einladung von einem Mitglied, also in dem Fall von mir. Toller Ausblick über die Dächer von Berlin, direkter Blick auf Reichstag. Das ist neben dem Brandenburger Tor. Sehr exklusiver Club. Und dann habe ich gesagt, wird dazu auch noch die Übernachtung bezahlt. Also wenn du, das ist direkt hinter dem Adlon, Adlon Hotel, du kriegst auch Business-Class-Flug bezahlt nach Berlin. Und hast einfach mal die Möglichkeit, dann, ich kriege ja ganz viele Mails immer der Leute, die mich auch auf der Straße ansprechen, die sagen, kann ich Sie mal kennenlernen? Jetzt bin ich ehrlich, das ist nett und das freut mich auch und schmeichelt mir auch, aber ich kann natürlich nicht jeden, der mir jetzt eine E-Mail schreibt, dann treffen oder kennenlernen. Ja, aber ich habe gesagt, okay, hier gibt es jetzt mal diese Gelegenheit. Vielleicht auch, wenn sich jemand interessiert, wie wird man überhaupt Autor? Wie kann man ein Buch zum Erfolg machen? Wie kann man auch international Bücher zum Erfolg machen? Weil meine Bücher ja, wie gesagt, in über 30 Sprachen erschienen sind. Ja, und alles, vielleicht gibt es auch jemand, der ganz andere Themen besprechen will. Das ist also der erste Preis. Zweiter Preis ist 2000 Euro. Und dann gibt es den dritten bis 20. Preis. Da gibt es 20 Preise insgesamt. Das ist ein Masterclass, die ich gemacht habe. Finanzielle Freiheit. Das sind 4 Stunden geballt mein ganzes Wissen. Wir haben ja begonnen mit meinem Buch Psychologie der Superreichen. Ich habe darüber promoviert. Und das ist vielleicht ein bisschen der Unterschied zu anderen Leuten. Es gibt viele Bücher über Geld, über finanzielle Freiheit. Ich sag mal, guck dir die Leute an erstmal. Ist der überhaupt selbst reich und zwar Selfmade-Millionär? Weil sonst würde ich mir das überhaupt nicht anhören, wenn der so genau weiß und hat selbst für sich nicht realisiert, ist doch unglaubwürdig. Kennt der überhaupt wirklich die Superreichen? Bei meinem Kurs ist so, das ist halt von Leuten wie von Multimilliardären empfohlen, wie von dem Multimilliardär Theo Müller oder von dem Hans-Peter Wild, der Capri-Sonne erfunden hat, oder von dem Rossmann mit den Drogerien. Die haben das empfohlen. Also ich kenne die Leute tatsächlich. Ja. Und dann ist basiert halt auch alles auf wissenschaftlichen Forschungen. Es sind nicht einfach nur Meinungen. Und das habe ich dann alles mal in einem Online-Kurs komprimiert. Finanziell Zittelmann-Freiheit, da kann man das finden. Ja. Kostet normal 690 Euro, aber ich würde jetzt mal das nicht bestellen an Ihrer Stelle, sondern lieber an dem Gewinnspiel teilnehmen, weil da hat man die Chance zu gewinnen. Und die Chance ist auf jeden Fall wesentlich größer, als wenn Sie in der Lotto, in der Süddeutschen Klassenlotterie teilnehmen, weil leider Hunderttausende oder gar Millionen Teilnehmer haben wir hier nicht. Also die Chance zu gewinnen, die ist schon mal deutlich höher als bei anderen Gewinnspielen auch.
Fantastisch, natürlich, genau. 1 zu 14 Millionen, wenn ich im Lotto die sechs Richtigen haben will, das ist natürlich anders, als wenn wir bei Ihnen. Ich kann selber sagen, ich bin ja in Berlin geboren. Berlin ist eine wunderschöne Stadt und so einen ersten Preis kann man ganz wunderbar verbinden mit einem Wochenende, vielleicht sogar mit einem ganzen Wochenaufenthalt in Berlin. Das Essen mit Ihnen und den Blick zum Adlon hin als Highlight. Ich wünsche Ihrem Buch sehr, sehr viel Erfolg und ich bin ganz sicher, dass dieses Thema so interessant ist, dass andere Menschen sagen werden, och, warum denn nicht? Ich schaue mal einfach nach. Lieber Herr Dr. Dr. Zittelmann, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Wir werden natürlich in den Shownotes auch einen Link zum Buch bringen, sodass wir es jetzt gleich schon bestellen können. Herzlichen Dank.
Dann herzlichen Dank Ihnen, ja, und noch einen schönen Tag.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.